Wir hatten ja keine Ahnung gehabt, wie die Auslandsabteilungen der Universitäten konstruiert waren. Und wir sind auf Gedeih und Verderb auf die kooperative Mitarbeit der Kollegen angewiesen gewesen.
Wir waren immer auf Augenhöhe. Wir fühlten uns akzeptiert, nicht bevormundet.
Die DDR und wir im DAAD. Eine Zeitzeugenbefragung. Folge 2 und dann haben wir losgelegt.
Hallo, ich bin Alexander Haridi und vor mir sitzt meine Referatskollegin
Frauke Schick.
Frauke, wir beide arbeiten im DAAD im Referat, das sich mit Studieren weltweit erlebe es beschäftigt. Ja, und Studieren weltweit dachten sich Ende der 80er Jahre auch etwa 7000 ausländische Studierende, die in die DDR gekommen waren, um dort ihr Studium zu absolvieren. Aber die DDR ging unter und die Frage war, wie geht es mit ihnen weiter? Das haben wir in den vorangegangenen Episoden in den verschiedenen Aspekten uns erarbeitet. Und im zweiten Teil dieser Doppelepisode zur ASBM in der ersten Folge habe ich euch geraten, liebe Hörerinnen und Hörer, sich dieses Akronym zu merken, denn es lohnt sich, das kommt hier oft vor. Aber ich sage es gerne noch einmal zu Beginn. Es ist die Arbeitsstelle Berlin-Mitte, von der wir hier sprechen. Frauke, du hast das Skript vorbereitet, das heißt, du hast die Interviews dir angeschaut, du hast diesen Moderationsleitfaden aufgestellt, die Dinge zusammengepuzzelt und ich freue mich sehr, dass wir heute zusammen hier moderieren können. Ich führe uns mal ein bisschen ins Thema und an den Zeitpunkt, denn das ist ein sehr konkreter. Diese Staffel heißt ja die DDR und wir im DAAD. Und jetzt könnte man sagen, ja, am 4. Oktober 1990 ist der DAAD jetzt präsent in der ehemaligen DDR in Ost-Berlin. Wir befinden uns im Büro der Außenstelle Berlin-Mitte des DRDs, untergebracht, nicht an irgendeinem Ort in Berlin, sondern an einem ja historisch aufgeladenen Punkt, ehemaliger Marx-Engels-Platz, früher Schlossplatz, konkret in dem Ministerium, in dem bis vorgestern das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der DDR residierte, das jetzt aber quasi geleert ist, denn das Auswärtige Amt in Bonn hat übernommen. In diesem Gebäude war auch in der DDR schon das Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen untergebracht und sozusagen der internationale Zweig davon ist jetzt hier geblieben und das Büro ist in diesem Gebäude eingerichtet und die 31 ausgewählten Expertinnen und Experten aus dem Ostministerium sind also nun im Dienste des DRDs unter westdeutscher Führung. Es ist der Tag Null, der erste Arbeitstag der ASBM und sinnbildlich könnte man sagen Ost meets West. Denn hier sind die beiden jetzt zusammen im vereinten Deutschland. Und diese Dinge, die wir jetzt, von denen wir berichten lassen und die wir sehr ausführlich und umfassend beschreiben, aus den jeweiligen Perspektiven, denn darauf kommt es hier an, auf welcher Seite man saß, die sind vielleicht auch sinnbildlich für viele Zusammenhänge in diesem wiedervereinten Deutschland. Viele Menschen werden das im Betrieb, im öffentlichen Dienst, in den Familien erlebt haben. Jetzt sind wir also zusammen in einem Staat und in unserem Fall hier in der ASBN ist aber eine Institution nicht abgewickelt worden, sondern quasi überführt worden in neue Strukturen, aber mit den ehemaligen Programmen und eben auch mit Leuten, die diese Programme fachgerecht in der DDR umgesetzt hatten und das nun für den DAAD tun. Und der Ort, wie gesagt, ist emblematisch auch für die Geschichte des DADs, denn die ist just in diesem an diesem Ort, am Berliner Schloss, hat die ja auch begonnen, 1925. So datieren wir ja letztlich den Beginn der Einrichtung, der Gründung des DADs. Und 100 Jahre später feiern wir ja dieses großartige Jubiläum. Und in dem Zusammenhang ist auch diese Reihe erschienen. Die Fragen, die wir heute erörtern wollen, sind, wie haben die Experten, die Ostexperten unter Westleitung zusammengearbeitet? Welche praktischen Probleme mussten sie in ihrem Alltag bewältigen? Und wie verändert sich auch der DAAD mit seinem Hauptsitz in Bonn? Wie verändert sich der DAAD durch diese neue Struktur? Denn es gibt durchaus Arbeitsweisen und Instrumente, die sich bewährt hatten in der DDR und von denen man auch in Bonn nach und nach versteht, das können wir auch übernehmen, das könnte bei uns auch funktionieren. Und schließlich am Ende dieser etwas längeren Episode heute, ja fast Spielfilmlänge haben wir so ausgerechnet. Es wird auch so, so spannend und so dramatisch, denke ich. Am Ende steht die Auflösung der ASBM, die ursprünglich für einen kürzeren Zeitraum angedacht war, unter einem Jahr, dachte man, braucht man, ja, um die Förderung zu Ende zu bringen.
Weit gefehlt.
Weit gefehlt. Es sollte tatsächlich bis 1997 dauern, also bis der letzte Stipendiat sein Studium beendet hatte und diese Einrichtung dann tatsächlich abgewickelt wurde. Und eine ganze Reihe der Mitarbeitenden der ASBM haben sich dann auf eine Stelle im DAD Bonn beworben. Und kleine Vorschau, es geht also dann 1997 in Bonn weiter. Und dann hören wir, wie die Brandenburger, Berliner, Mecklenburg-Vorpommern, wie die dann im Rheinland ankommen. Aber das ist eine andere Geschichte. Zunächst sind wir also am 4.10., am Tag Null, 4.10.1990. Frauke, und wie geht's los heute?
Naja, die neuen Kollegen und Kolleginnen müssen ja begrüßt werden. Das gebietet der Anstand. Man kannte sich ja so noch gar nicht. Und genau aus diesem Grund reisen der ehemalige Generalsekretär Dr. Christian Bode und der damalige Präsident des DAD, Professor Berchem, nach Berlin und lernen die Kollegen kennen.
Ja, und mit dabei sind auch Herr Reiser, der der vorläufige Leiter dieser Arbeitsstelle war für eine begrenzte Zeit, das war klar, aber er sollte die ersten Monate begleiten und aufbauen. Und ja, in der Vierergruppe schließlich saß auch schon Dr. Heinz Wegener, der dann der designierte ständige Leiter der ASBM werden sollte.
Der vorher ja im Büro Berlin arbeitete
und aber auf der Westseite
und für Hochschule und Wissenschaft zuständig war.
Ja.
Also ich habe die Szene noch gut in Erinnerung, weil sie mich emotional sehr berührt hat. Also erstens, es war in dem inzwischen nicht mehr existierenden schrecklichen weißen Hochhausgebäude gegenüber dem Palast der Republik, also am Schlossplatz. Da kam man rein, das war völlig leer, bis auf den, ich weiß nicht, 13. Stock oder so, ist ähnliches, also jedenfalls das oberste Stockwerk. Da war ein Sitzungsraum. Unten war noch ein Hausmeister, der einen mürrisch passieren ließ und ein knirschender Fahrstuhl. Und dann waren wir oben in diesem Sitzungsraum und der Blick ging über die 30 Kollegen, die da saßen, Kolleginnen und Kollegen, hinweg aus den Fenstern, über den Platz, auf diesen Volkspalast, also auf den Standort des alten Berliner Schlosses, in dem bis zum Jahre 1943 das erste DAD-Büro gestanden hatte, bis es dann von einer alliierten Bombe getroffen wurde. Und das hat mich emotional deshalb so berührt, weil ich nun aus Cottbus kam. Plötzlich, das wirkte alles so unwirklich, dass ich plötzlich da stand und über die deutsche Einheit sprach und gegenüber dem DAD, wo 1925 das Büro eröffnet war, aber nicht mehr da war. Es war ungefähr so unwirklich wie einige Wochen später, als ich in Vietnam war und auf dem Mekongfluss begrüßt wurde von Vietnamesen, die in der DDR 1953 als Schulkinder aufgenommen worden waren und mir Weihnachtslieder auf Deutsch vorsangen mit ihren Kindern. Und ich anschließend dem General Giap, der die Amerikaner rausgejagt hatte, begegnete als Vorsitzenden des Komitees für Wissenschaft und Technik. Das sind so Momente, wo man vorübergehend in seinen geschichtlichen Koordinaten völlig durcheinander kommt und sich fragt, bin ich eigentlich jetzt im Archiv oder in der Realität? Der berühmte Saum der Geschichte, der Kuhlsche, der wehte da an einem vorbei. So ging mir das und es hat mich wirklich berührt. Ich guckte über die Leute hinweg, die saßen gegen das Licht, eigentlich alle als dunkle Silhouetten. Ich konnte sie gar nicht so richtig wahrnehmen, aber ich fühlte mich sozusagen rein und dachte, was denken die denn jetzt? Da kommen da zwei, drei Leute aus Westdeutschland und übernehmen den Laden jetzt hier. Und die waren vielleicht früher irgendwo was Besonderes oder sie hatten jedenfalls ihre Biografie. Und was wird jetzt aus ihnen? Also ich empfand auch für sie, die mir da aber wie Silhouetten gegenüber saßen, ein merkwürdiges Gefühl und fühlte mich unwohl, aber auch andererseits enthusiastisch über diese Situation. Was ich gesagt habe, weiß ich gar nicht mehr. Irgendwas bestimmt halbwegs Vernünftiges. Naja, und so kam das dann nachher ins Rollen. Aber diese Situation war schon sehr, sehr bemerkenswert. Es ist die, an die ich als Erste denke, wenn ich Deutsche Einheit höre.
Ich finde diese Situation, auch wenn Herr Bode sie beschreibt, sehr anrührend und sehr eindringlich. Man kann sich das regelrecht vorstellen. Und an diese Begrüßung durch Herrn Bode erinnern sich auch die Kollegen Wolfgang Trenn, Kai Etzold und Christian Reiser. Hören wir doch mal, was sie zu sagen haben.
Herr Bode begann mit den Worten, ich bin ein Generalsekretär, nicht so einer, wie Sie ihn kennen, wortwörtlich.
Ja, das war eine Versammlung, da hat Professor Berchem hat sehr sachliche, ernste Rede gehalten. Herr Bode hat nochmal das fortgesetzt, ist nochmal mehr auf die technischen Sachen eingegangen, hat erklärt, dass wir die Mittel für die Förderung der ausländischen Stipendiaten der DDR, dass wir die beantragen müssen und dass wir für diese Beantragung die feststellen müssen, wie viele Stipendiaten es überhaupt gab. Das war eine sehr sachliche, positives sachliches Gespräch.
Aber das Gespräch selber mit Berchem und Bode und so, das war so ein Neubeginn. Jetzt fangen wir an, ja. Und dann musste man sich erst aneinander tasten. Aber das fand ich eigentlich sehr angenehm.
Das war Kai Etzold. Und Kai Etzold trifft am 4. Oktober das erste Mal auf Herrn Reiser. Und dann hören wir doch mal, wie beide den Tag ganz konkret erlebt haben.
Ja, und wir haben ja das Glück, dass wir beide ja auch dazu sprechen konnten und an einem Ort. Ich habe sie zusammen in Bonn auch interviewen können, einmal einzeln. Und dann habe ich sie aber auch ja gemeinsam sich erinnern lassen aus ihren damals doch sehr verschiedenen Perspektiven.
Und am 4. Oktober war ihr erster Arbeitstag im Gebäude des ehemaligen Ministeriums für Hoch- und Fachschulwesen der DDR am Werderschen Markt. Und seid ihr euch da zum ersten Mal begegnet?
Ja, soweit ich erinnere, ja, auf jeden Fall.
Ja, wir haben uns an dem Montag dann, ja. Nach dem Treffen im Haus des Lehrers.
Ja, genau.
Sind wir dann alle, sind getrennt rübergegangen, ja, und haben uns dann mit Bert Berchem und Bode im Büro, in den uns zugewiesenen Büroräumen, ja, im Hoch- und Fachschulministerium getroffen.
Wir saßen an einem langen Tisch, ja?
Ja.
So, und da saßen 1, 2, 3
richtig,
ja, uns gegenüber.
Ja, ja.
Und wir 30, glaube ich, saßen, 31,
32, 31, ne?
Ja, mhm, saßen gegenüber.
Ja,
ja.
Da war der Heinz Wegner auch dabei.
Ja.
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 Berchem, Bode, Wegner und Reiser.
Ja.
Ja.
Mhm. Ja. Und ich weiß noch, anschließend sind sie alle durch die Räume gegangen. Da haben sich die Räume angeguckt. Und wir haben so Steckdosen aus dem Boden kommen lassen. Und Herr Bode stolperte über eine. Also, ne? Also die stand da. Ne? Also sagt er, oh, das ist aber gefährlich. Und dadurch war das so gleich aufgelockert.
Ja. Er hat das lustig genommen.
Ja, 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 ja. Der war, oh, hier muss man aufpassen.
Naja, es gab ja auch einen offiziellen Akt, wo bei dem ministeriumsübergreifend die ehemaligen zuständigen DDR-Ministerien oder Institutionen die Akten an die jetzt gesamtdeutsche Ministerienvereinigung übergab, so denn auch an den DAD. Und das beschreibt Herr Wegener.
Also es gab eine große Übergabe. Ich kann mich entsinnen, in dem Gästehaus des Auswärtigen Amtes in einem Park, Gott, wie heißt der? Ganz bekannt in Berlin, lag das Gästehaus. Und da saß man an langen Tischen und dann wurden also die entsprechenden Akten übergeben. Also man hatte mich dann rum gebeten, weil man nun nicht immer ständig Leute aus Bonn schicken wollte, ja, dass ich das entgegennehme. Also da saß ich Herrn Rey zum Beispiel gegenüber.
Also das war das Gästehaus des Außenministeriums der DDR, Gästehaus,
ja? Der DDR, ja.
Im
Plentnerwald. Im Plentnerwald, nach dieses Gästehaus, und da traf man sich, waren also ganze Ministerien, also nicht nur wir als DRD, sondern ein Auswärtiges Amt, sondern da waren das Wirtschaftsministerium, Landwirtschaftsministerium, also die Akten wurden übergeben, weil die DDR-Ministerien ja aufgelöst wurden.
Das war nach dem 3. Oktober?
Ja.
Also eine offizielle Übergabe der Akten?
Ja, nun waren Herr Bode und Herr Berchem wieder abgereist nach Bonn, Herr Reiser blieb zurück. Und wie die ersten Tage in dieser Arbeitsstelle, in der neu gegründeten Arbeitsstelle Berlin-Mitte, ASBM, waren, beschreibt uns Herr Reiser.
Nein, das war dann, wir haben dann am zweiten Tag, als dann Professor Berchem und der Bode wieder abgereist waren, haben wir erstmal eine allgemeine Vorstellung gemacht und haben unsere beruflichen Hintergründe erklärt und unsere Funktion erklärt. Und haben uns von jedem einzelnen Mitarbeiter erklären lassen, was er an welcher Stelle gemacht hat. Nicht? Das war, damit war waren die ersten Tage ausgefüllt. Und wir haben dann die Kollegen, Heinz Wegener und ich, haben dann die Kollegen in ihren Zimmern besucht und haben uns auch in ihren Arbeitsräumen nochmal sagen lassen, was sie machen. Mir wurde klar, wir haben es hier mit einer Mannschaft zu tun, in denen auch selbstständiges Denken herrscht und die nicht alle darauf warten, dass, wie man ihnen sagt, das und das wird jetzt gemacht und das wird morgen gemacht und so weiter. Mhm. Die durchaus auch erwarteten, dass sie weiterhin von ihren Funktionen, die sie in der Vergangenheit ausgeführt haben, von relativ hohen Funktionen, die sie in der Vergangenheit innehatten, dass sie auch weiterhin gehört werden. Nicht?
Ja.
Wir haben versucht, die Stärken der Kollegen und die Kenntnisse der Kollegen, die kannten sich ja in den DDR-Hochschulen blendend aus, diese Kenntnisse zu nutzen. Die waren für uns überlebenswichtig. Wir hatten ja keine Ahnung gehabt, wie die Auslandsabteilungen der Universitäten konstruiert waren. Und wir sind auf Gedeih und Verderb auf die kooperative Mitarbeit der Kollegen angewiesen gewesen. Manchmal kam man sich vor wie Alice im Wunderland. Mhm. Und das mit Kollegen, mit denen man gerne essen ging. Und mit denen man sich, hin und her gesprochen hat, mit denen man sich ihre Laufbahn erklären ließ, wo sie ihr Auslandsstudium absolviert hatten. Die hatten ja alle ein Auslandsstudium. Die meisten von ihnen hatten ein Auslandsstudium hinter sich, nicht? Die waren alle in Russland studiert und waren Leute mit internationaler Erfahrung, nicht? Und das gehörte zu den sozialen Einstimmungen, die man damals vorgenommen hat.
Ja, das Soziale fand statt an einem konkreten Ort und Orte und Architektur bestimmen ja auch das Miteinander der Menschen, haben eine eigene Atmosphäre und dieser Ort ist nun besonders aufgeladen auch mit Geschichte und deshalb wollen wir uns den auch etwas näher anschauen oder uns schildern lassen in den Erinnerungen. Wir sind ja hier gegenüber dem Palast der Republik, den gibt es auch nicht mehr inzwischen, da ist ja heute die Rekonstruktion des Berliner Schlosses. Das Büro befindet sich im Außenministerium. Das gibt es auch nicht mehr. Das wurde abgerissen. Und wie die Atmosphäre der Genius Loci dort war, das schildert uns zunächst Herr Reiser.
Das Hochschul- und Fachschulministerium war in unmittelbarer Nachbarschaft zum Palast der Republik. Zwischen Palast der Republik und der großen dieser wunderbaren gotischen Kirche. Ja. Da war ein moderner Bau hingesetzt worden,
da wo Schinkels Bauakademie später, gegenüber vom Werderschen Markt, wo heute das
Auswärtige
Amt ist, ja?
Ja, ja.
Ah, ja. Da war das. Und schräg gegenüber vom Staatsratsgebäude
auch, ja? Ja, ja, das Staatsratsgebäude war etwas entfernt, konnte man aber fast sehen von da aus. Nein, was mir vor allen Dingen im Lauf der Zeit so zum Bewusstsein kam, der Palast der Republik, auf den wir nun täglich schauten und der ja doch eine architektonische Besonderheit in der DDR gewesen ist, der stand großenteils auf dem Grundstück des Berliner Schlosses, des Berliner Stadtschlosses. Und im Berliner Stadtschloss hatte 1925 hat der DRD seine ersten Bürogebäude gehabt. Wenn man sich also den Palast der Republik wegdachte und man sich vorstellte, dass man auf das Stadtschloss schuckte, dann hat man auf den Ort geschaut, wo der DRD einmal entstanden ist. Wir hatten also ich hatte einen Arbeitsplatz zur Seite des Stadtschlosses. Ich habe mir jeden Tag vorgestellt, hier drüben ist mal der DRD entstanden. 1925. Mhm. Das war eine Art Rückkehr des DRD zu seinen Wurzeln.
Ja, nein, das war ein relativ modernes Gebäude. Es ist ja erst später gebaut worden, mit entsprechender Auffahrt und so weiter, wo die großen Staatsempfänge der DDR dann auch stattfanden, mit einer Fülle von Büros. Also das Volumen kann ich schwer einschätzen. Es war, glaube ich, 3-4 Stockwerke hoch. Und wir hatten im zweiten oder dritten Stockwerk hatten wir die Räume belegt. Das waren eben auch eine etwas dunkel gehaltene Räume, die also, sagen wir, gerade eine optimistische Stimmung, also hell und licht, wie wir das gewohnt sind, mediterran auf keinen Fall. Das war eben, stalinistischer Bau war es nicht mehr. Es war natürlich schon eine gewisse Modernität in diesem Bau drin. Aber etwas Herausragendes war es nicht. Das heutige Gebäude des Auswärtigen Amtes hat eine ganz andere Strahlkraft als das Gebäude, das dann abgerissen worden ist.
Ja, Orte haben ihren eigenen Charakter und vermitteln eine Stimmung. Dazu gehört auch der Geruch. Wir wissen in der Erinnerung, dass wir viele Assoziationen tatsächlich und Erinnerungen an Gerüche knüpfen. Und unsere ehemalige Kollegin Dorothea Fitterling schildert uns mal, wie sie diesen typischen DDR-Amtsstubengeruch wahrgenommen hat, sie als Westberlinerin.
Und ich war dann auch in der Arbeitsstelle natürlich, also in diesen Räumen des ehemaligen DDR-Bildungsministeriums, wo man kaum gehen diese Türen diese auf, es riecht nach Lysol, Sie kennen den Geruch. Und es ist ein typisch langweiliges, graues Bürogebäude und innen so lieblos und schrecklich. Also die üblichen Gänge, dieses komische Linoleum, was wie gesagt mit dem Lysol gereinigt wurde. Und diesen Geruch kriegten sie gar nicht raus. Und ein Zimmer glich, also ein Raum, ein Büroraum glich dem nächsten.
Tja, wir sprechen von 1990. Das ist eigentlich gar nicht so lange her, aber zu dieser Zeit gab es kein Internet. Es gab kein Handy, das waren Fremdworte. Oder wenn Handys waren, die riesig groß, die konnte kein Mensch benutzen. Wie muss man sich denn jetzt überhaupt die Kommunikation vorstellen? Mit welchen Mitteln hat die Arbeitsstelle gearbeitet?
Die musste ja mit dem Mutterschiff in Bonn im ständigen Austausch sein, denn es gab ja ganz viel zu berichten täglich.
Absolut, ja.
Im Gebäude hatten wir ein Stockwerk.
Ah ja.
Das war ein 8- oder 9-geschossiges Gebäude. Und wir hatten, muss man nochmal nachgucken, glaube ich, im 7. oder 8. Stockwerk hatten wir ein Stockwerk.
Ah ja.
In dem wir einen Westanschluss hatten.
In dem Ministerium gab es einen Westanschluss.
Die konnten mit allen Durchwahlen direkt in Westdeutschland anrufen. Das haben wir mit übernommen.
Das war was Besonderes
damals. Das war was ganz Besonderes. Für uns war das natürlich eine gewaltige Arbeitserleichterung, weil wir eben auch bei vielen Fragen, die uns neu waren und viele Fragen, die wir mit der Zentrale kriegen, schnell mit dem Telefon klären konnten.
Wie hätte man ohne Westanschluss mit Bonn telefonieren können?
Da wären wir nach West-Berlin gefahren in das Berliner Büro und hätten von da aus, was wir ja auch gemacht haben, am Anfang Fernschreiben abgeschickt und telefoniert und Post abgeholt und so weiter. Das war ein Hin und Her. Und dann kam nach uns hat das Bildungsministerium, unser Bildung, das Möllemann-Ministerium, hat eine Außenstelle des Ministeriums in dem Gebäude eingerichtet.
Ja.
Und der Leiter der Außenstelle hat dann gesagt, in diesem Gebäude gibt es ein Telefon mit Westanschluss. Das steht natürlich dem Ministerium, dem deutschen Bildungsministerium zu. Und der hat dann unser Telefon übernommen. Und wir waren wieder auf unsere darauf angewiesen, dass wir kommunizierten über das Berliner Büro in West-Berlin.
Und die Kommunikationsmittel damals waren Fax und Fernschreiben oder?
Fax.
Telefon und Fax.
Wer jetzt genau hingehört hat, der wird einen kleinen Widerspruch herausgehört haben, Herr Wegener. Spricht davon, dass die Räume der ASBM im 2. oder 3. Stock untergebracht waren und Herr Reiser sagt im 7. oder 8. Stockwerk. Nun ja, wo die Wahrheit liegt, wissen wir jetzt auch nicht zu rekonstruieren. Das finde ich jetzt aber auch nicht so schlimm. Ich finde es ganz wunderbar, was Herr Reiser gerade erzählt über die Möglichkeiten, miteinander zu kommunizieren. Das können wir uns heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Das muss ja auch sehr aufwendig gewesen sein. Die Wege waren weiter. Es hat alles vielleicht noch länger gedauert. Aber Herr Reiser wurde jeden Tag genau dafür belohnt und er nahm das sehr gerne in Kauf. Denn was er jetzt beschreibt, finde ich auch sehr eindrücklich.
Ein täglicher Weg zur Arbeit?
Absolut, genau so war es. Ja.
Die tägliche S-Bahnfahrt, der tägliche Gang vom Max-Engels-Platz am Pergamonmuseum vorbei. Der Weg über die Prachtstraße unter den Linden ins Hochschulministerium, das war jeden Tag für mich nochmal ein besonderes Erlebnis. Der Tag fing immer gut an, wenn ich an diesen historischen Stätten, die bis dahin nicht betretbar waren, wenn ich da vorbeigehen konnte.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich hatte auch mal das Vergnügen, 4 Jahre in Berlin zu leben und zu arbeiten. Und ich sehe auch genau diese Stätten vor mir. Das war oftmals auch ein historischer Spaziergang von A nach B. Ganz wunderbar. Jetzt kommen wir doch mal zu der Frage, womit beschäftigten sich denn die Kollegen und Kolleginnen der Arbeitsstelle Berlin-Mitte ganz konkret? Was waren ihre Zuständigkeiten, ihre Aufgaben? Wie konnten sie ihre Kompetenzen einbringen? Und dazu erzählt uns Rüdiger Stahl etwas und auch Herr Trenn.
Der DAD hatte nämlich gemerkt, so einfach ist das nicht, das von Bonn zu steuern. Dazu mussten ja die Hochschulen der DDR mit einbezogen werden. Und in dieser Arbeitsstelle war das so geregelt, dass jeder von uns Sachbearbeitern, Hauptsachbearbeitern, eine Universität in der DDR als Ansprechpartner diente. Meine Hochschule war die TU Dresden. Ich kann mich noch gut erinnern, der Leiter des Akademischen Auslandsamtes, der das vorher hatte, den kannte ich nicht, aber der neue Leiter war Markus Rümmle aus der Bundesrepublik. Und da gestaltete sich die Zusammenarbeit von vornherein auf gleicher Höhe. Das war ein Mann, der sich tastend in die DDR-Strukturen einarbeitete. Der kam nicht als Wessi rüber, ich weiß alles besser, sondern der ging Schritt für Schritt und der mit und derjenige, zum Beispiel ein positives Beispiel, wie jemand auch die Akzeptanz gegenüber den ehemaligen DDR-Leuten widerspiegelte.
Ja, dann begann eine Arbeit in Referaten. Ein Referat war der Studentenaustausch und ein anderes Referat war deutsche Studenten im Ausland und internationale Beziehungen. Und ich war plötzlich Hauptsachbearbeiter für die multilateralen Beziehungen, musste dafür sorgen, dass diese Institutionen aufgelöst werden, die Leute zurückkommen. Der DAD hat wie alle anderen Verpflichtungen das weitergeführt, bis es eben rechtlich relevant war, sie auch die entsandten Personen zurückzuholen.
Also am Vorabend warst du noch Sektorleiter und jetzt warst du Hauptsachbearbeiter.
Hauptsachbearbeiter, mit dem gleichen Gehalt.
Wie hast du das empfunden oder wie hast du dich gefühlt?
Also wir waren ja doch alle in einer Situation, können wir uns am nächsten Tag noch Brot kaufen? Drastisch gesagt. Mein Sektorenleiter-Kollege im Ja, also ich kann mir dann doch noch einiges, habe ich ausgerechnet, ja. Vollkommener Quatsch. Wir wussten, dass es am nächsten Tag genauso weitergeht. Von der D-Mark war noch überhaupt nicht die Rede. Also ich habe mich da so gefühlt, dass ich dachte, ich werde hier gebraucht. Ich kann hier arbeiten, ich kann mich hier einbringen, was ich vorher gemacht habe. Ja, und nun kam eine Woche später der Siegbert Wuttig aus Bonn mit dem EU-Programm. Wolfgang, wir müssen eine Tagung jetzt machen. Erste deutsch-deutsche DAD-Erasmus-Tagung. Mhm. Und dann haben wir die in der Humboldt-Universität gemacht. Wir konnten nicht mehr die Räume des ehemaligen Volksbildungsministeriums nutzen, wo wir zu den vorhergehenden Tagungen waren. Oh, die waren aber schön, haben mir doch gefallen, sagte Siegbert Wuttig. Ja, so toll waren sie auch nicht, waren eben die Räume von Margot Honecker, aber dann hatten wir eben Humboldt-Universität und das war uns auch viel lieber. Und dann haben wir die erste deutsche DAD-Tagung gemacht.
Wann war das?
Das war, erinnerst du dich? Also die Tagung mit den Projektgewinnern war 14. Oktober. Das war noch nicht die erste, sondern im Februar 91 war dann die wirklich die erste an der Humboldt-Universität.
Ja, die erste gesamtdeutsche Tagung wohl des DADs an der Humboldt-Universität. Also wir sind hier mitten im Arbeitsalltag drin. Es finden Konferenzen statt, Hochschulen werden vernetzt. Und im Mittelpunkt steht natürlich die Arbeit mit den Stipendiaten. Und man könnte meinen, dass es doch klar sein müsse, wie viele Stipendiaten jetzt eigentlich gefördert werden müssen. Gerade weil das System der DDR ja so eine Mischung aus zentraler Verwaltung oder Koordinierung durch das Ministerium und dezentraler Betreuung durch die Hochschulen war, aber mitnichten. Es war lange Zeit eben doch nicht klar, wie viele Menschen jetzt hier tatsächlich auf der Payroll noch der DDR waren. Und das versuchten die Mitarbeiter jetzt herauszufinden und mussten ja wöchentlich quasi Wasserstandsmeldungen auch nach Bonn machen. Die Zahlen wurden immer mit Spannung erwartet. Und hinter jedem Kopf, hinter jeder Zahl steht ja Geld, ein Budget. Und dieses Budget ist zusätzliches Geld, das ja zunächst gar nicht eingeplant war im Bundeshaushalt und das irgendwie beschafft werden muss. Also das ist ja die materielle Grundlage, das Brot- und Buttergeschäft. Und das gestaltete sich aber gar nicht so einfach.
Also in der DDR hatten die Hochschulen, an denen die ausländischen Studenten studierten, die waren zentral erfasst durch die Hochschulen. Und die Hochschulen bekamen ihr Geld aus dem Hochschulministerium und Hoch- und Fachschulministerium. Die Kontakte zu den Stipendiaten, die Betreuung der Stipendiaten, das war eindeutig eine Frage der Hochschulen. Und daraus ergaben sich dann auch entsprechende Schwierigkeiten bei der Erfassung der Stipendiaten, die der DRD irgendwann einmal übernehmen sollte und für die der DRD die Mittel beantragen musste im Auswärtigen Amt oder im Wissenschaftsministerium. Aber die Kollegen aus dem Hochschulministerium und aus dem Erziehungsministerium, die hatten, kannten natürlich durch Hochschulbesuche einige, der hatten auch Kontakt zu den Stipendiaten, aber die waren administrativ mit der Verwaltung beschäftigt. Ja. Und die Betreuung der Stipendiaten lag in den Hochschulen. Die Ämter, die Außenämter der Hochschulen hatten einen viel größeren Einfluss, einen viel größeren Arbeitsumfang als die deutschen akademischen Auslandsämter. Das ist gar nicht vergleichbar, ne?
Ich war ja in der, nennen wir das mal Vertragsabteilung. Ja. Und daneben gab es eine Studentenabteilung. Ja. Und die Kollegen, die haben das gemacht, was quasi der DAD macht. Mhm. Die haben die ausländischen Studenten an den DDR-Hochschulen betreut. Mhm. So ähnlich kann man sich das vorstellen.
Aber haben diese Betreuung delegiert an die Hochschulen?
Ja, die Hochschulen waren erst verantwortlich, ja, wenn man das so will. Mhm. Aber im Hintergrund war immer das Ministerium, also die Kollegen aus dem Ministerium, wobei die natürlich, die regelmäßig an den Hochschulen waren, dort auch mit den Studenten gesprochen haben, aber die im Wesentlichen dann so da aktiv eingriffen, wenn das notwendig, wenn es irgendein Problem in welcher Richtung auch immer, seitens der Studenten, seitens der Universität, seitens des Entsendelandes. Und dann kamen die als institutionelle Vertreter.
Traten die in Erscheinung.
In Erscheinung. Ja. Nee, ansonsten lief das an den Unis. Mhm. Also so ähnlich wie beim DAD auch.
Ja, und nun war es auch so, dass die Gruppe, diese riesige Gruppe der zu fördernden Stipendiaten gar nicht homogen war.
Ja, es gab ja das Delegationsprinzip, also hinter jeder Förderung stand eine Institution, die diese Person nominiert hatte und die auch zuständig war für die Bezahlung. Mhm. Und das war erstmal undurchsichtig.
Mhm. Es gab ein Problem, dass ich erst während meiner Zeit in der DDR, also in meiner Zeit in Berlin, realisiert habe. Es gab die Regierungsstipendiaten der DDR, die im Rahmen von Regierungsabkommen in die DDR eingeladen wurden oder auch im Rahmen von Deutsche, die im Rahmen von Regierungsvereinbarungen wurden. Dann gab es die SED-Stipendiaten. Gab es einen großen Fonds von Stipendiaten, die von der Partei, von der SED, mit den Parteien in den Ländern ausgewählt wurden. Und dann gab es die Solidaritätsstipendiaten, die nun wieder ganz auf der Parteilinie ausgewählt wurden. Das haben wir dann in den ersten Wochen in Berlin gelernt, dass es da völlig verschiedene. Wir hatten im Wesentlichen die Auftrag, die Regierungsstipendiaten zu identifizieren und die Regierungsstipendiaten zu überführen in das Förderungssystem der Bundesrepublik.
Dann habe ich Herrn Reiser weiter danach gefragt, ob die Entscheidung, diese Stipendiaten zu übernehmen, irgendwo auch gesetzlich abgesichert war. Mhm. Und vor allem, um wie viel Budget es denn am Ende tatsächlich ging.
Nein, das ist ausdrücklich im Einigungsvertrag festgeschrieben worden. Mhm. Das war, ich weiß nicht, wie die politischen Diskussionen da gelaufen sind. Jedenfalls sind die Förderung der ausländischen Stipendiaten in der DDR, die Weiterförderung der ausländischen Stipendiaten in der DDR ist im Einigungsvertrag festgeschrieben worden. Okay. Mhm.
Gut, und das war dann auch die gesetzliche oder die administrative Grundlage.
Ja, ganz genau, ja.
Und da gibt es die Zahl von 150 Millionen D-Mark, die 1991 dafür zur Verfügung standen, habe ich gelesen. Das ist korrekt, ja?
Ja, die 151 Millionen kamen zustande, weil wir im Büro Berlin vorher die Zahlen liefern mussten. Die waren ja nicht im Haushalt festgeschrieben, die 151 Millionen. Die Ministerien verlangten von uns, wie viele ausländische Stipendiaten werden denn gefördert? Mhm. Und dann fing die Zählerei an. Mhm. Und die DDR-Hochschulen haben natürlich zunächst mal versucht, möglichst viele ihrer ausländischen Stipendiaten unterzubringen und in das System reinzuschleusen, bis wir mithilfe durch die Aufklärung auch der Kollegen, die wir aus den DDR-Ministerien übernommen hatten, sagten, da sind diese Gruppen und diese Gruppen Regierungsstipendiaten, das ist die Gruppe, die wir fördern wollten, nicht? Und fördern wollten. Und die mussten wir natürlich belegen, nicht? Da wechselten wöchentlich, wollte die Zentrale des DAD die Förderzahlen wissen, damit sie den Ministerien sagen können, wir haben 10.222 Stipendiaten zu fördern und 10.222, die kosten uns so und so viel und brauchen wir die Mittel für so und so. Dann kam wieder eine Woche später, fehlten wieder 100 Stipendiaten. Und nächstes Mal waren wieder 100 Stipendiaten mehr drin.
Das war wie man zählt. Ja?
Die Hochschulen der DDR lieferten eben immer wieder unterschiedliche Zahlen, bis wir dann irgendwann nach zwei Monaten belastbare geförderten Zahlen liefern konnten, auf deren Basis dann die Mittel kalkuliert wurden, die der DAD vom Auswärtigen Amt oder auch vom Wissenschaftsministerium bekam, um die Stipendiaten zu fördern. Wir waren also zunächst mal damit beschäftigt, der Zentrale die Zahlen zu nennen, auf deren Basis die Zentrale die Mittel in den Ministerien beantragen konnte. Das waren die Monate November, Dezember waren wir mit Zahlen beschäftigt. Ich bin ja jeden Montag im Leitungsausschuss hier in Bonn gewesen und musste immer wieder erklären, warum wir die Zahlen sich änderten, bis wir dann irgendwann nach 2 Monaten die Zahlen hatten, entschieden haben, die Zahlen sind jetzt die Zahlen, die gültig sind.
Herr Reiser hat hier erklärt, dass die Betreuung der ausländischen Stipendiaten direkt durch die Hochschulen erfolgte. Das ist also anders als im DAAD, wo Stipendiatenakten geführt werden. Im Zuge der Individualförderung, was das eigentliche Kerngeschäft des DAAD damals war und irgendwie auch immer noch ist. Ne? Wie müssen wir uns denn jetzt die Arbeit in der Arbeitsstelle vorstellen? Wurden da auch Stipendienakten geführt? War das ebenfalls der Fall in der Arbeitsstelle Berlin-Mitte?
De facto, ja, die waren an den Hochschulen. Wir haben nur Listen dann geführt über die Einzelnen, ne? Also wie viel da sind. Und natürlich haben wir auch gewusst, aha, der kommt aus Kuba. Die Kubaner mussten ja alle zurück, aber die mussten im Mai 1990 alle zurück. Aber die Nicaraguaner, wenn der... Wir hatten ihn ausgewählt für Physik und der wollte aber gar keine Physik machen, sondern was anderes. Das wussten wir in der Arbeitsstelle, ne?
Okay.
Die Umverteilung. Wir haben auch bestimmte Fachbereiche, die wurden ja dann abgewickelt. Mhm. Und die haben wir dann umverteilt, also beziehungsweise die durften dann, wenn die zum Beispiel an der Hochschule für Ökonomie, die wurde ja abgewickelt, ne? Und die an der HFÖ, so hieß die, studiert hatten, die wurden dann nach West-Berlin umvermittelt. Mhm. Also eine ganze Reihe haben auch in West-Berlin an der TU Berlin oder FU Berlin zu Ende studiert.
Mhm. War denn klar, dass die Studentenabteilung oder die internationale Abteilung ist besser, vom DAAD übernommen wird? Und da eine eigene Arbeitsstelle draus wird, die noch in der DDR befindlichen Stipendiaten A weiter betreut und B dabei aus gewissen Fachrichtungen, also eben Marxismus, Leninismus, wissenschaftlicher Kommunismus und so, dabei unterstützt, sich ein neues Fach anzueignen, also in ein anderes Fach zu wechseln, weil es das ja einfach nicht mehr gab. Also die ersten Fragen waren natürlich grundsätzlich, können wir hier bleiben und ich studiere das, was kann ich machen? Und das haben wir dann zusammen mit den Universitäten, also den Universitäten gab es ja auch Verantwortliche im Rahmen der internationalen, wie hieß das damals? Direktorat für internationale Beziehungen, auch Verantwortliche für Stipendiaten. Das haben wir dann also gemeinsam auch, sind zum Teil auch an die Universitäten gefahren und haben mit den Stipendiaten dort geredet und gesagt, also wer in Anführungszeichen ein normales Studium macht, kann das einfach weitermachen wie bisher, kriegt auch Stipendium bis zum Abschluss. Und wer eben so ein so ideologisch belastetes und nicht mehr existierendes Studium begonnen hat, der kann in der Regel in einem fachähnlichen oder vergleichbaren Studium weitermachen, muss sehen, was wird anerkannt und dann uns Bescheid sagen und kann er weitermachen. Also eben für Marxismus, Leninismus oder so, Philosophie oder Geschichte umwechseln, weil auch das, finde ich, muss herausgestrichen werden. Ist ganz wichtig, auch emotional und für die Zukunft, dass trotz aller Umbrüche und Wechsel die hier befindlichen Stipendiaten ihrer Ausbildung wie vorgesehen von sich und fortsetzen konnten. Dass sie also von der Wende nicht in dem Sinne betroffen wurden, dass jetzt nichts mehr ging und sich Deutschland zurückgezogen hat.
Aus welchen Ländern kamen denn jetzt die Stipendiaten, die in der DDR gefördert wurden und nun vom DAD übernommen worden waren? Welche Fachrichtungen haben sie studiert? Wir haben ja vom Delegationsprinzip gehört, und in den 80er Jahren gab es auch kommerzielle Programme. Also die DDR war ja scharf auf Devisen und hatte ja chronischen Valutamangel und hat auch mit Regierungen Abkommen gegen Bezahlung geschlossen. Mhm. Und genaueres dazu weiß Kai Etzold.
Nee, eigentlich hatten wir die Syrer da, ne? Also weil die ja diesen Vertrag hatten mit uns.
Was für ein Vertrag?
Also wir hatten so ein Regierungsstipendium-Abkommen mit denen. Also wir hatten, da sollten 600 Syrer ausgebildet werden. Und da hatten wir, die kamen in drei Kohorten. Also im ersten Jahr 200, im zweiten Jahr 200, im dritten Jahr 200. Und und das Gleiche hatten wir auch mit Kamerunern dann, aber da sollten nur 100 kommen im ersten.
Die haben auch gezahlt.
Die haben gezahlt. Ne?
In Valuta
auch? In Valuta.
Ja, die Kameruner auch?
Die Kameruner auch.
Ja. Also das war ein Geschäftsmodell
quasi.
Und das gab es nur für die beiden Länder, für Syrien und Kamerun? Nee,
das gab es für alle Länder, hätten wir das machen können. Also ich hatte an der Humboldt-Uni in den zwei Jahren von 85 bis 87 war ich dafür zuständig und habe für diese Valuta-Sachen gearbeitet. Also wir hatten 1200 ausländische Stipendiaten und etwa 10%, sogar ein bisschen mehr. Also wir hatten 150, die gezahlt haben. Und dazu, die größte Gruppe waren die Syrer, dann gab es eine Reihe von Irakis und dann war, kann ich mich noch erinnern, ein Grieche, eine Kolumbianerin und so Einzelfälle. Welche aus, Somalia oder Sudan, also einer der... wie so ein Dandy daherkam. Aber die
als Selbstzahler dann?
Als Selbstzahler.
Okay, das war auch möglich.
Die hatten,
aber die Syrer waren Regierungsstipendien.
Ja,
nur für Medizin wahrscheinlich?
Nee, oder
für
Naturwissenschaften. Und also keine Geisteswissenschaften, sondern eher so Veterinärmedizin, Lebensmitteltechnologie und sowas. Und Medizin, ja.
Ja.
Pharmazie. Pharmazie. Ingenieurwissenschaften dann auch. Also die Humboldt-Uni, die größte Medizingruppe gab es, glaube ich, von den Syrern in Greifswald.
Ja, die Hochschulen betreuten also die Stipendiaten, zahlten auch die Stipendien aus. Und da fragt man sich ja auch als DAD-Mitarbeiter, ja, wie kommt das Geld denn zu den Hochschulen? Was ist die Rechtsgrundlage? Was ist das Zahlungsinstrument? Was ist dabei zu beachten? Und welche Rolle kam der ASBM denn bei diesem Transfer der Mittel zuteil?
Die Perspektive war die Stipendiaten, die in der DDR studiert hatten, bekamen bis zum 31. Dezember ihr Geld durch die Hochschule, an der sie studierten. Ab 1. Januar
1991
bekamen die Hochschulen per Zuwendungsvertrag ihr Geld vom DAD und haben den Stipendiaten, die wir namentlich in Listen aufgeführt hatten, bekamen die Stipendiaten ihr Geld. Jetzt erklären Sie mal einem DDR-Kollegen einen Zuwendungsvertrag. Das ist ein Begriff, der nur in Westdeutschland bekannt war und selbst in Westdeutschland nicht von allen gleichmäßig gut verstanden wird. Wir hatten in der Zeit, kam von der Zentralabteilung des DRD regelmäßig Kollegen nach Berlin. Und wir haben die Kollegen aus den Ostberliner, aus den DDR-Hochschulen nach Berlin eingeladen. Und dann haben die Kollegen aus der Zentralabteilung, Haushälter, haben dann die Zuwendungsverträge erklärt. Und wie man die Zuwendungsverträge unterschreibt und wie man die Zuwendung, was man durch den Zuwendungsverträge sind und was sie mit den Zuwendungsverträgen machen können und wie das Geld transferiert wird.
Die Zuwendungsverträge, so dass wir wirklich mit der Hochschule rechenschaftspflichtige Sachen abrechnen, mhm. so, ne? Das gab's, also das haben wir eingeführt in der Berlin-Mitte, ne? Mhm.
Und das war aber ein Westmodell.
Nö, das war,
oder war ein Ostmodell.
Das war ein Ostmodell. Das haben wir neu dort eingeführt. Ne? Das gab es im Westen, haben wir es dann bei den Aufbaustudiengängen ausprobiert. Und ja. Es kann sein, dass die Germanistik das auch gemacht hat. Das weiß ich nicht mehr. Dass wir,
die Westgermanistik.
Ja, dass Herr Hellmann das auch eingeführt hatte.
Mhm. Herr Reiser hat eben gesagt, die DDR wusste nicht, was ein Zuwendungsvertrag ist. Und die mussten alle geschult werden.
Ja, das also aber wir haben sozusagen die Zuwendungsverträge gab es im DRD so nicht im en masse. Das mhm. haben wir in der Arbeitsstelle Berlin Mitte, dass wir dafür mussten wir geschult werden, ne, über Zuwendungsrecht mhm. und so. Ja. Ich habe auch so eine Schulung mitgemacht hier in Bonn bei der Beamtenakademie.
Also das Instrument hatten wir in der Bundesrepublik,
ja.
aber im DRD war es nicht bekannt. Ja?
Wurde kaum genutzt. Okay.
Und ihr habt das dann genutzt, um eigentlich wieder was herzustellen, was ihr vorher schon hattet, nämlich die zentrale Finanzierung einer dezentralen Betreuung sozusagen. Ja.
Ja. Das große eines der großen Probleme war, wie transferierten wir vom DRD ab 1. Januar die Förderungsbeträge an die Hochschulen. Die Zuwendungsverträge waren geschrieben. Mhm. Das hatten wir dann auch, die meisten haben es auch gut verstanden, es hat sich eingespielt. Aber dann standen wir vor dem Problem, wie das Geld an die Hochschulen transferiert wird. Das musste ja dann von der Zentrale angewiesen werden, mhm. auf die Konten der Universität. Es musste eingerichtet werden, die internationalen Abteilungen mussten ihre Konten herstellen und ihre Konten benennen. Das waren komplizierte administrative Prozesse, die man alle nicht am Telefon erledigen konnte. Wir haben in der Zeit alle Vertreter von den internationalen Abteilungen der DDR-Hochschulen in Berlin gehabt. Und wir haben sie zum Teil auch an ihren Hochschulen besucht.
Das Prinzip der dezentralen Betreuung, administrativ umgesetzt durch den Zuwendungsvertrag, war also ein Instrument, das der DRD hier jetzt übernommen hatte von der DDR und was uns heute auch ganz selbstverständlich erscheint. Erasmus-Programm und auch das Promos-Programm des DRDs basieren ja genau auf dem Prinzip. Und die Stipendienprinzipien waren verschieden. Wir hatten das Delegationsprinzip auf der DDR-Seite und das individuelle Bewerbungsprinzip auf der Westseite. Und ich habe Herrn Stark gefragt, wie er denn die Vor- und Nachteile dieser beiden Prinzipien bewertet.
In der DDR eben alles über staatliche Abkommen, über Regierungsabkommen lief. Mhm. Unterhalb der Regierungsebene war nichts möglich. Das ist heute eindeutig zu Recht und ist gut so flexibler. Es gibt nach wie vor Regierungsabkommen, so oder so, aber unterhalb dieser Ebene, die Universitäten können sowieso machen, nicht machen, was sie wollen, aber Beziehungen zu den Partnern aufnehmen, die ihnen die richtigen erscheinen. In diesem Rahmen gibt es ja auch Austausch, auch gesponserten Austausch. Und dann gibt es noch die individuelle Ebene. Und da finde ich das Prinzip auch richtig, dass man sich als Person und nicht als von einer Institution vorgeschlagen Kandidat melden kann. Ich möchte das.
Also ganz individuell. Ohne institutionelle Unterstützung, ohne Delegation, wie man.
Ja, eben, weil da vorher, in welcher Richtung auch immer, nicht ausgesiebt werden kann. Mhm. Und das jeder, ist ein
gutes Prinzip, sagen Sie.
Ja, ja. Halte ich, also gerade eben beim Studium, es spricht nichts dagegen, dass eine Institution aus ihrem eigenen Interesse heraus, welche auch immer, Angestellte in welcher Form auch immer, in ihrem Interesse irgendwo hinschickt, um dies und jenes zu tun. Dagegen ist gar nichts einzuwenden. Mhm. Aber gerade im Wissenschaftsbereich ist notwendig, dass der einzelne Wissenschaftler, die einzelne Wissenschaftlerin nach ihren Interessen auch entscheiden kann. Wo gehe ich hin? Was ich, und die Möglichkeit hat, das auch individuell zu bestimmen. Und insofern halte ich die Stipendiaten. Es geht ja auch umgekehrt. Ne? Also es geht ja nicht nur ausländische Stipendiaten nach Deutschland, sondern auch Deutsche ins Ausland. Mhm. Das ist auch ganz wichtig. Dass dann trotzdem in Anführungszeichen gesiebt wird, also weil eben immer mehr Bewerber da sind. Das ist nun mal so und da muss jeder durch, überall. Das ist völlig okay. Aber dass auch einer, der sagen wir, von Haus aus keine Reputation hat, auch sagen kann, ich kann das, ich will das, ich mache das. Das sollte man geflissentlich beibehalten.
Ja, im Grunde genommen hat der DAAD im Jahr der Wiedervereinigung ja auch die Chance, die Gunst der Stunde ergriffen, sich neue Märkte zu erschließen und seinen Markt zu erweitern in Richtung Osten. Das erklärt uns jetzt Herr Bode, wie er das beurteilt.
Ja, also man muss noch mal sagen, dass diese Fortsetzung und Abwicklung, jetzt benutze ich mal das Wort, der DDR-Stipendienprogramme war ein in sich geschlossenes Projekt. Ja, das musste jetzt eben zu Ende gebracht werden. Dauerte übrigens dann, bis der letzte daraus gefördert war, glaube ich, 9 Jahre. Aber das war das eine. Daneben war unser Ehrgeiz nun, erstens den Deutschen aus der DDR, den deutschen Studierenden und Nachwuchswissenschaftlern, den Weg in den Westen zu ebnen, der eben vorher verschlossen war, beziehungsweise nur bestimmten Kadern offen war. Und zweitens auch die Hochschulen in der DDR zu internationalisieren und für die normalen DAD-Programme zu öffnen. Also insofern, was Sie vorhin auch sagten, dass wir diese dezentrale Bewirtschaftung der Stipendien beibehielten, das war nur für diese Abwicklung der DDR-Programme. Ansonsten haben wir die ganz normalen DAD-Programme nach dem normalen DAD-Ritus auch auf die ostdeutschen Programme ausgerichtet. Und jetzt ging es natürlich darum, zum Beispiel die akademischen Auslandsämter oder International Offices, ich habe damals einen Feldzug gegen den Begriff akademische Auslandsämter initiiert, weil dieses Wort Amt mir hier völlig deplatziert erschien. Das sind schließlich Servicestationen. Also jetzt nennen sich viele auch International Office. Okay, also das war zum Beispiel ein Programm. Programme für Administratoren, Besuche im Ausland, in England, in Niederlanden, in Finnland und so weiter. Aber vor allen Dingen auch Sonderprogramme für Studierende, zum Beispiel englische Sprachkurse. Wir förderten keine englischen Sprachkurse für Westdeutsche. Wir gingen davon aus, dass die Schule ihnen gut genug Englisch beibringt, was natürlich gar nicht stimmt, aber wurde jetzt so unterstellt. Aber die ostdeutschen Studierenden sagten, wir mussten Russisch lernen und haben zu schlecht Englisch gelernt. Also haben wir ziemlich viele ostdeutsche Sprachkurse in England inszeniert, Irland und so weiter. Wir haben Kurzstipendien, Besuchsreisen, alles, was es für Westdeutsche nicht gab. Wir haben sogar Patenschaften mit US- und westeuropäischen Hochschulen neu gefördert. Auch das gab es nicht für westdeutsche Hochschulen. Westdeutsche Hochschulen wurden gefördert mit ihren Ostpartnerschaften, okay. Später auch mal mit Japan und inzwischen gibt es auch noch ein paar mehr, aber nicht nach Westen. Aber wir förderten jetzt die ostdeutschen Hochschulen mit ihren Versuchen, Partnerschaften anzubahnen. Also wir haben eine ganze Reihe, jetzt kann ich Ihnen die nicht alle aufzählen, eine ganze Reihe spezifische neue Programme für ostdeutsche Hochschulen und ihre Studierenden und Wissenschaftler aufgelegt. Wir haben auch eine Zeit lang Sonderstatistiken Ostdeutschland, Westdeutschland geführt, um zu sehen, ob unsere Maßnahmen auch wirken, und haben dann festgestellt, dass sie immer besser wirkten, sodass sich nachher, ich denke so nach 5-6 Jahren, haben wir diese Parallelstatistiken aufgegeben. Inzwischen gibt es sie auch nicht mehr. Also zur Geschichte gehört auch, dass wir eben nicht nur die Stipendiaten, Ex-Stipendiaten der DDR weiter zu ihren Abschlüssen gebracht haben, sondern eben auch die ostdeutschen Hochschulen vor allen Dingen nach Westen gefördert haben. Wir hatten uns versprochen, dass wir über die ostdeutschen Hochschulen auch sehr viel mehr Ostkontakte und Kontakte in die sozialistischen Staaten fördern könnten. Das ist auch so geschehen später in einigen Programmen, aber zunächst mal war ganz erkennbar der Bedarf, die wollen jetzt auch mal in den Westen. Ja, also das ist ja auch verständlich. Inzwischen ist das, glaube ich, wieder ziemlich ausgewogen. Und wir haben doch dadurch, dass wir zum Beispiel in Ostdeutschland noch viele russischsprachige Wissenschaftler hatten, nachher ganz anders mit den neuen 15 neuen Staaten, die da entstanden waren, also Ex-Sowjetunion, Verbindung aufnehmen können, als wir das ohne die deutsche Einheit hätten machen können.
So, das neue Team hat sich gefunden. Sie sind oder wachsen langsam zusammen. Da könnte man sich fragen, wie war denn die Arbeitsatmosphäre? Das ist ja auch ein ganz wichtiger Faktor, damit die Arbeit dann auch gut funktioniert. Hören wir doch mal ein paar Stimmen, wie die Kollegen die Arbeitsatmosphäre empfinden und wie auch die Mitarbeiter ihre Chefs wahrnehmen.
Die Chefs aus dem Westen.
Absolut. Ja, genau so ist es.
Die Leute begriffen, dass das eine Chance, dass sie also nochmal mitarbeiten durften an der Neugestaltung des Hochschulwesens, des internationalen Hochschulwesens. Also wir hatten ein fantastisches Arbeitsklima. Also ich habe irgendwelche Streitpunkte habe ich nicht erlebt oder Missverständnisse. Man hat natürlich in mir nicht den klassischen Wessi gesehen, sondern natürlich den Mann, der eben deutscher Demokratler eben auch war, der seine Erfahrung gemacht hatte, aber nicht nachtragend war. Mhm. Nicht, die konnten ja nichts dafür, dass ich also die entsprechende Erfahrung in meinem beruflichen Werdegang machen musste.
Heinz Wegenau und ich haben uns absolut darum bemüht, eine gleichberechtigte Zusammenarbeit mit den Berliner Kollegen, eine kollegiale, gleichberechtigte Zusammenarbeit zu pflegen.
Der erste Chef der Arbeitsstelle Berlin-Mitte mit 3 Abteilungsleitern, 2 davon für den Studenten- oder Expertenaustausch und einer für Organisation und Finanzen. Der Chef der Arbeitsstelle, der erste Chef, der Herr Reiser, das war aus meiner Sicht für mich genau der Richtige, den der DAD für diese Position vorübergehend geschickt hatte. Ich glaube, für 4 Monate. Christian Reiser.
Ja. Warum war er genau der Richtige? Was brachte der mit?
Ruhe, Verständnis und Gleichberechtigung. Der kehrte kein Wessi raus. Was so häufig wahrscheinlich richtigerweise auch in der heutigen Presse so zitiert wird, das habe ich mit beiden Chefs, sowohl mit Reiser als auch mit Wegner, nie erlebt. Wir waren immer auf Augenhöhe. Wir fühlten uns akzeptiert, nicht bevormundet, sondern wir hatten nach Regeln des DAD mit Studenten, die in der DDR vertraglich gebunden waren, zu tun. Und sie schafften den richtigen Ausgleich.
Ja, hören wir doch einmal, wie Helga Katschmann, die auch zum Team der ASBM gehörte und vorher im Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen im internationalen Bereich gearbeitet hat, die Arbeitsatmosphäre wahrgenommen hat.
Das war etwas, was also auch Herr Reiser sehr schnell erkannt hat. Der hat uns also auch arbeiten lassen, der Hinsicht hat nicht gesagt, also es wird so gemacht, wie ich das vorschreibe. Der hat auch gewusst, dass er ja, hat er ja auch gesagt, nicht, er kannte die Strukturen und so weiter nicht. Und wir waren vertraut mit der Arbeit. Und das war auch sehr angenehm deshalb.
Und er hatte auch,
hat auch Respekt gehabt.
Auch Respekt und Zutrauen, dass sie das
ja,
schon richtig
ja,
machen.
Ja, ja. Da, das war das, und das war sehr, sehr positiv. Denn also sagen wir auch, Herr Wegner war lieb und nett. Der war also, aber er hatte natürlich von seinem kleinen Künstlerbüro, hatte doch mit den Studenten nichts zu tun vorher. Der hat die, hat, war alles in Ordnung und so weiter, aber er hat uns auch arbeiten lassen. Der hat das auch sehr schnell gemerkt. Und das war das Angenehme auch in der Arbeitsstelle.
Ja. Kommen wir noch mal ganz kurz zu einem anderen Thema oder einer anderen Frage. Herr Bode hat ja später allen Kollegen, die nach Bonn gewechselt sind, per Handschlag sozusagen die Zusicherung abgenommen, dass sie keine Stasi-Vergangenheit haben. War das Thema Stasi denn in der Arbeitsstelle? Eine Frage?
Der Gedanke, dass wir da jemanden haben, der früher mal auf der Stasi-Seite gestanden hat, das hat für uns bei der täglichen Arbeit überhaupt keine Rolle gespielt. Gar nicht. Wir haben auch nicht den Versuch, wir haben das Wort Stasi im Büro überhaupt nicht erwähnt. Mhm. Und ich glaube, das war richtig so. Wir mussten die Arbeit schaffen und waren auf die Kooperation, tüchtige, engagierte Kooperation der Kollegen auf Gedeih und Verderb angewiesen.
Ja, wir haben ja hier sehr tief und gründlich reingehört in die Arbeitsweise der ASBM, auch in die Beziehung zwischen den Kollegen auf Arbeitsebene und auch in der Hierarchie. Und es zeigt sich ein Bild von vertrauensvoller Zusammenarbeit. Und ich finde das bemerkenswert und frage mich ja, wie konnte es dazu kommen? Wieso hat das so gut funktioniert? Denn zunächst einmal spricht ja gar nicht so viel dafür. Die Prägungen sind sehr verschieden. Die West- und Ostprägung, es gibt ja eine westdeutsche Führung, also eindeutig hier eine westdeutsche Dominanz, und trotzdem findet man sich gut zusammen und arbeitet irgendwie sehr produktiv zusammen. Und das ist ja nun nicht überall so gewesen im wiedervereinigten Deutschland. Was glaubst du, was siehst du ja aus deiner Arbeit mit dieser Episode, mit dem Thema, was war erfolgskritisch? Wieso konnte das so gut klappen?
Man sagt ja so, 80% sind Beziehungsebene, 20% ist Fachwissen. Ich wage mal die steile These, dass das hier auch eine wahnsinnig große Rolle gespielt hat. Und ganz beeindruckt hat mich eben, dass das hier Menschen zusammenkamen, miteinander arbeiten mussten, zufällig zusammengeführt im Grunde genommen, die ganz anders sozialisiert worden sind und sich auf dieses Experiment zu Beginn auch eingelassen haben, weil sie alle gemeinsam ein Ziel verfolgt haben, ne? Im internationalen Bereich zu arbeiten und die Dinge ans Laufen zu bringen und auch um den ausländischen Stipendiaten gerecht zu werden, damit sie weiter in den Genuss der Förderung kamen. Das finde ich sehr, sehr spannend. Und es hört sich so an, als hätte das Team das sehr gut gelöst.
Und könnte man sagen, dass die Lust am Internationalen und das Interesse am Menschen und am Kulturaustausch, dass das vielleicht der gemeinsame Nenner war, der Ost- und Westleute?
Genau so habe ich das empfunden. Je häufiger ich die Stimmen gehört habe aus unterschiedlichsten Richtungen, desto mehr komme ich zu überzeugen, dass das auch das Bindeglied war. Und dass man eigentlich wahrscheinlich auch festgestellt hat, dass man in der Hinsicht gar nicht so unterschiedlich tickt. Vielleicht auf der einen oder anderen Seite hier pragmatischer gedacht hat. Ja. Und wir kommen da mit unserem Zuwendungsrecht daher, haben aber dann auch von der DDR gelernt, dezentrale Betreuung. Die Hochschulen wissen selber am besten, wie sie mit ihren Stipendiaten, ihren Studierenden umgehen. Die kennen die auch persönlich. Mhm. Das zeugt dann auch von Vertrauen, ne? Dass man sich aufeinander zubewegte.
Ja, das Vertrauen, das war hier wohl offensichtlich da oder wurde gewährt. Ja? Ein ja. Teil davon ist Vorschuss erstmal. Das hat bestimmt auch mit persönlichen Haltungen zu tun. Ich sehe auf der Westseite eine Bereitschaft zuzuhören und mhm. ein Anerkennen der Expertise des anderen. Und eine gewisse Bescheidenheit auch im Auftreten. Gleichzeitig ist der gegebene Rahmen eben auch sehr klar. Ich glaube, da hat die Geschäftsleitung sehr sehr sauber gearbeitet. Der institutionelle Rahmen ist klar. Diese politische IM-Geschichte und so weiter ist geklärt. Das Geld wird beschafft und jeder weiß auch, was er zu tun hat. Und auf der Ostseite sehe ich eine Bereitschaft, sich anzupassen, auch zu lernen, auch eine Rückstufung in der, ja, in der Position hinzunehmen. Also da sind ja nun nicht alle promoted worden, sondern im Gegenteil eigentlich in der Hierarchie ein paar Schritte zurückgegangen. Das nehmen sie aber klaglos hin und widmen sich der Sache und daraus entsteht eine Arbeitsatmosphäre. Und wir alle, die wir arbeiten, auch im Büro arbeiten, wissen, wie wichtig das Essen ist. Und deshalb ja, fragen wir mal, gab es eine Kantine oder wo ging man hin in Berlin Mitte 1990 zur Mittagspause?
Wie haben Sie sich mittags verpflegt, mittags in der Arbeitsstelle?
Ja, mittags gab es ja noch verschiedene Kantinen des die verschiedenen Kantinen in der Umgebung des Hoch- und Fachschulministeriums waren noch geöffnet. Vor allen Dingen die komfortable Kantine im Zentralkomiteegebäude, wo man in 10 Minuten Fußweg hingehen konnte. Und wir hatten im Büro Berlin Mitte einen kleinen Dienstausweis herstellen lassen mit Foto. Das war Deutscher Akademischer Austauschdienst, Büro Berlin Mitte und so weiter, alles ganz normal draufgeschrieben. Und mit dem Ausweis kamen wir in die Kantinen rein. Und in besonderer Erinnerung ist mir die Kantine in der sowjetischen Botschaft, die wir auch besuchen konnten, geblieben. Das war etwas Undenkbares.
Die war offen?
Die war offen. Die war offen. Die
offen
haben,
für jeden,
die haben, die oder? Haben, die mhm. haben, die haben sich ganz schnell umgestellt auf wirtschaftliches Denken und haben auf der Rückseite des Ministeriums im Rückeingang einen Tor geöffnet, durch das man in die Kantine der sowjetischen Botschaft gehen konnte. Die auffallend waren die exakt kalkulierten Preise. Tasse Kaffee, 12 Pfennige, ein Stammessen, 1,42. Wir zahlten noch in deutscher Mark.
So, wir sind zurück von der Kantine, jetzt wieder im Büro und Speak Business. Diese Arbeitsstelle Berlin-Mitte war ja ursprünglich nur für wenige Monate geplant, also wirklich als Provisorium. Letztendlich dauerte es etwas länger. Heute wissen wir, es ging bis 1997 und Waltraud Klim erinnert sich dazu.
Aber der DAD, wie gesagt, fing die einige Kollegen auf. Und dadurch, dass die Studenten noch hier waren, die ausländischen Studenten, insbesondere ja eben auch Angola und Kambodscha und so, meiner Ansicht nach, Länder, die ja vorher der DAD nicht hatte, die ja zum Teil alle vom Solidaritätskomitee finanziert wurden zu DDR-Zeiten. Wir haben ja Soli-Beiträge auch immer gezahlt. Es gab ja da verschiedene Quellen, wo die dann eben daraus bezahlt wurden. Und man hatte Interesse eben, dass die Studenten doch bis zu Ende irgendwie fertig wurden. Aber sie hatten ja natürlich auch sicherlich mit der Wende und an die Universitäten zu kämpfen. Die haben ewig gebraucht. Es war mit diesem Dreivierteljahr, wo sie rangeführt werden sollten an Abschlüssen. Und dann hat sich eben, wie gesagt, erledigt hier die Arbeitsstelle Berlin-Mitte. Aber so war es nicht. Die letzten sind ja tatsächlich noch 97 da gewesen. Ne?
Also die Entscheidung des DAD war nicht, sie bis zum Ende der vorgesehenen Laufzeit zu fördern, so hatte ich das gelesen, und, sondern die sollten in den nächsten 6 Monaten abschließen?
Naja, sie hatten dann ein falsches Bild. Ja, sie hatten gedacht, also zumindest unsere Arbeitsstelle sollte nur 6 Monate existieren. Ah ja, okay. Die wären dann, also diese Vorstellung war, dass sie dann so zusammengeschrumpft sind, aus meiner Sicht kann ich immer wieder nur sagen, ja, alles weiß ich sicherlich auch nicht, dass es dann so wenig sind, die dann von Bonn aus mitgemacht werden können.
Ja. Okay, aber das war eine Fehleinschätzung, weil man die Infos gar nicht hatte. Nee.
Und es waren ja immerhin Tausende von Studenten, ja. Und die kriegst du ja so schnell nicht los, nicht? Also ja, insofern. Und da mal Interesse an den Ländern hatte und das Auswärtige Amt ja auch das Geld gegeben hat, also denke ich schon, dass es dann doch etwas nach hinten losgeht. Und in dem Augenblick, wo ich natürlich die Studenten noch da habe, brauche ich ja auch die Leute, die sie noch bearbeiten.
In jedem Jahr wurde die Anzahl der zu betreuenden Stipendiaten geringer.
Ja.
Und deshalb war die Arbeitsstelle durch normalen Weggang und durch Umsetzungen und so weiter, wurde sie von der Anzahl der Mitarbeiter Jahr für Jahr weniger. Und wenn der Herr Stahl abgeordnet war nach Bonn, dann kam da kein neuer Mitarbeiter dazu, sondern das wurde dann innerhalb der Arbeitsstelle geregelt, wer übernimmt denn nun seine Aufgaben.
Ja.
Das heißt also, es gab immer ein Gehen, aber kein Kommen mehr.
Also ein natürliches Abschmelzen des Personals.
Mit der Zahl. Ja. Und am Ende,
ja,
glaube ich, war es Holger Böse, der die letzten Betreuungen und der die letzten Arbeiten in der Arbeitsstelle mit noch einem Kollegen macht.
Ja, was wird denn dann aus den Kollegen und den Kolleginnen nach der Schließung der Arbeitsstelle? Welche Perspektive hatten sie? Einige sind ja nach Bonn gegangen und einige sind aber auch in Berlin geblieben, haben vielleicht die Arbeit gewechselt, und dazu äußern sich ein paar der ehemaligen Kollegen.
Vielleicht bei dieser Gelegenheit, jeder Kollege in der Arbeitsstelle, ich war Betriebsratsvorsitzender in der Arbeitsstelle, aber nur für die Arbeitsstelle, nicht für das Büro Berlin. Jeder Kollege, der aus irgendeinem Grunde ausscheiden musste, hatte die Möglichkeit, nach Bonn zu gehen und sich dort zu bewerben. Es sei dann, so wie der Herr Scheidig und wie ich, auf Abordnung dorthin gegangen und da geblieben sind. Das heißt also, der DAD ist mit den Mitarbeitern aus der DDR umgegangen wie ihre eigenen Mitarbeiter, die sie jahrelang gekannt haben. Das fand ich äußerst sympathisch.
Im Februar 91 war dann wirklich die erste an der Humboldt-Universität. Ja, da war ich immer noch der Sachbearbeiter und bekam plötzlich den Ruf von Ulrich Krotus, ob ich denn nicht bei ihm als Referent für besondere Aufgaben an dieser deutschen Einheit der Programme des DAD mitwirken kann. Ja, und dann habe ich mit meiner Familie nicht lange überlegt und gesagt, das machen wir gern. Ich muss zwar dann nach Bonn, ein halbes Jahr, ich habe noch heute einen Wochenplan in meinen Unterlagen, steht ja drin, kommt am 8. April für ein halbes Jahr zur Abordnung im Bereich von Herrn Grotus.
Aber aus dem halben Jahr wurde etwas, eine Länge.
11 Jahre. 11 Jahre.
96 bin ich dann zum DAD nach Bonn gegangen. Okay. Die Möglichkeit, und das habe ich im DAD immer wirklich zugute erhalten, als der Herr Bode das erste Mal da war, hat er gesagt, wie die Dinge sind, und sagt, also diese Arbeitsstelle hier läuft aus, weil irgendwann sind keine Stipendiaten mehr da und das Geschäft wird sowieso in Bonn gemacht. Sie sind alle gerne eingeladen, sozusagen beim DAC zu bleiben, wenn Sie nach Bonn wechseln, aber ansonsten gehen Sie bitte davon aus, dass Sie sich selbst also anderweitig kümmern. Also von Anfang an diese aus meiner Sicht klare und ehrliche Ansage, die fand ich gut und halte ich auch dem DAD zugute, dass er da nicht irgendwie rumgemehrt hat oder so, sondern das klipp und klar gesagt hat, wie der Hase läuft. Da konnten sich alle drauf einrichten. Die Stipendiatenzahlen nahmen ja nur zwangsläufig ab, weil ein paar Dutzend machen jedes Jahr ihr Abschluss. Und dann bin ich 96 permanent nach Bonn gegangen.
Jetzt haben wir viele Stimmen aus der DAD-Belegschaft gehört. Zoomen wir mal raus und schauen mal bei den geldgebenden Ministerien, beim Auswärtigen Amt und beim BMBF, wie da der Blick war auf die ASBM und diese große gesamtdeutsche Aufgabe, die der DAD übernommen hatte. Und wir hören dazu Herrn von der Heyden, damals in der Kulturabteilung des Auswärtigen Amtes, und Peter Webers vom BMBF, der war 1990 dort im Personalreferat tätig.
Ich glaube, nach meiner Überzeugung war das die einzig richtige Maßnahme und die Entscheidung, so vorzugehen. Im Endeffekt wäre es keine Alternative gewesen und hätte im Gegenteil also eher einen Bruch bedeutet bei dem Bestreben, beide Teile des Landes zu vereinen und wirklich einem wirklichen Zusammenführen näher zu kommen. Es ist schwer genug, aber ich glaube, insofern ist auch das, was man dort bisher gemacht hat, ein gutes Beispiel, ein positives Beispiel für das, was die Verantwortlichen auf allen Ebenen dort vollzogen haben. Und ich freue mich auch darüber, davon zu hören, also dass so viele der Stipendiaten auch erfolgreich ihr Studium abgeschlossen haben. Ja, ich kann also nur vollauf bestätigen, dass wir rundum eine gute Zusammenarbeit gehabt haben, gepflegt haben, sowohl von der Zentrale des Auswärtigen Amtes mit dem DAD, wie auch vor Ort im Ausland mit den jeweiligen Außenstellen des DAD.
Ich muss sagen, diese Zusammenarbeit, immer wenn es darum ging, mit Kairo, mit dem DAD oder egal wo, zusammenzuarbeiten, das war immer, also da konnte man sich zurücklehnen und sagen, okay, jetzt kommen konstruktive Vorschläge und man kann gucken, was man machen kann, weil da musste nirgendwo erstmal das Alphabet erfunden werden oder so, ne? Weil da eben genug Vorwissen und organisatorische Fähigkeit auch da war. Ne? War schon immer ein totaler Gewinn. Ne?
Ja, bevor die Arbeitsstelle vollständig aufgelöst wurde, musste sie nochmal umziehen. Denn 1995 wurde das Gebäude für auswärtige Angelegenheiten der DDR, wo ja auch die Arbeitsstelle untergebracht war, abgerissen. Aber es gab dann auch noch ein Abschiedsfest, an das sich Herr Wegner erinnert.
Ja, wir haben eine große Abschiedsfete noch gemacht in Dresden. Mit einem entsprechenden Dampfer. Dixon and Band war also ein großes Theater. Da haben wir noch mal das letzte Treffen gemacht. Aber der letzte war ich, der das Lied ausgemacht hat. Ja. Ja. Es ist halt so. Es war nicht, also Honecker war der übliche Witz. Das ist der Letzte, der geht. Der macht das Licht aus. Ja. Aber das Licht habe ich dann ausgeknipst.
Ja, hier kommen wir ans Ende der ASBM. Aber keine Angst, es ist nicht das Ende aller Tage. Für viele geht es weiter in Bonn. Und die letzten Worte lassen wir aber wieder Frau Klim. die nämlich die Sache zu Ende gebracht hat in Ost-Berlin und dann am 1. Januar 1997 in Bonn begann. Und was ihr da ja als Ur-Berlinerin im rheinländischen Bonn so begegnete, was sie dort erlebte, das hören wir in der nächsten Episode. Danke, Frauke, für die Mitmoderation und für die harte Arbeit an diesem Skript. Es hat Spaß gemacht, das mit dir zu moderieren.
Ja, das finde ich auch. Danke dir. Ne?
Tschüss.
Ciao.
Und ich war ja praktisch dann bis 97, also bis ich nach Bonn ging, bis Ende 96, war ich ja immer noch für die Finanzen. Da war schon Rüdiger Stahl, war schon weg, der Achim Domnick, Scheidig. Alle waren sich ja vor mir schon weg. Ich blieb übrig als Abwickler. Ich musste die Arbeitsstelle auflösen. Gab es dann auch lustige Erlebnisse. Ich musste vorfahren mit zum Lader, musste ich beim Auswärtigen Amt auf die Rampe fahren. Der musste begutachtet werden, ob sie den veräußern können. Sie konnten ihn nicht veräußern. Und ich habe den bei Nacht und Nebel habe ich den an Russen verkauft. Der musste dann noch Probe fahren. Und ich dachte noch, hoffentlich ist es gut. Aber Arbeitsstelle auflösen und das alles loswerden, das war auch schon interessant. Aber wir haben es geschafft.
Sie haben dann das Licht
ausgemacht? Ich habe als letztes Licht ausgemacht, genauso. Mhm. Und dann auf ein neues ab 1. Januar, dann 97 in Bonn.
Die DDR und wir im DAAD. Ein Podcast des DAAD.